Hey, yo Leute, hier ist Finna und ich bin bei Nadine beim krachfink.de Podcast zu Gast und wir quatschen über mein neues Album oder mein Debütalbum. Oh Gott, es ist mein erstes Album. Es heißt Zartcore. Es erscheint am 20.05. auf Audiolied Records. Ich bin super excited, dass wir einfach ein bisschen gemeinsam in das Thema einsteigen. Nadine hat tolle Fragen. Ich beantworte sie. Ja, yeah, viel Spaß.
Ich könnte ohne Witz 3 Stunden Interview mit dir führen.
Geil.
Ich könnte dich schon bestimmt 1 Stunde befragen zu den ganzen Auftritten, die du in der letzten Zeit gemacht hast.
Oh ja,
klar. Habe ich irgendwie das Gefühl, du warst fast überall. Aber wir sprechen vorrangig über dein Album.
Geil, ich freue mich auf jeden Fall.
Ich habe es hier, dein Album, Zartcore.
Es ist jetzt auch als Vinyl angekommen, ne? Ich hab's. Warte, ich muss mal ganz kurz dir zeigen. Ich bin so stolz.
Ja, mach mal.
Das ist so geil und hier ist dann so quasi so ein Ding, wo dann die Platte drin ist und so.
Mhm.
Es ist so groß, es ist so krass. Sorry, wir sind gestern angekommen.
Welche Farbe hat die Platte?
Ja, schwarz und in der Mitte rosa, also ist alles schwarz-rosa, okay. Ja.
Als ich die CD bekommen habe, habe ich noch ein Poster mit dazu bekommen von dem hier.
Ja, geil.
Siehst du das?
Ja.
Wer hat das denn gemacht?
Das hat Stefanie Goldenbaum gemacht. Die hat vorher 1,6 Design gemacht. Die macht so, hat so feministischen Merch-Shop gehabt. So mit Rest in Peace Patriarchy und saugeile Sachen einfach. Alles DIY und so ein Siebdruck-Shop halt auch gehabt und so. Diese Illustratorin ist einfach der Wahnsinn. So, ich habe mich schon vorher so in ihre Zeichnungen verliebt und dachte dann so, boah, wenn irgendjemand dieses Album illustrieren soll, dann sie, weil ich so Fan bin. Ich habe halt auch selber ganz viele Klamotten aus diesem Merch-Shop, den es halt damals gab. So, da hatte sie zum Beispiel so Stop Fat Shaming oder Stop Body Shaming, so Pullover und so mit so einer Blume und so. Und es war alles so Feminist. Das war total geil.
Wo du gerade sagst, ich muss jetzt nochmal kurz ausholen zu dem Konzert gestern, weil du gerade Patriarchat erwähnt hast.
Yeah.
Gestern fuhr so die Security auf bei dem Konzert, das ich besucht habe. Und dann war eine Frau relativ klein. Du hast gesehen, okay, die kann sich durchsetzen. Ich dachte so, cool, wenn jetzt hier die Stage Diver kommen, dann fängt die auf und irgendwie voll cool. Dann kam ein Typ raus, Okay. Sieht sie so, nimmt sie in den Schwitzkasten und das war einer von der Security, ja, also ihr Kollege,
Okay. Nimmt
sie in den Schwitzkasten, schrubbelt ihr so in die Haare und sie lachte dabei und ich dachte mir so, wow, das kannst du jetzt gerade nicht witzig finden, weil die sollen ja jetzt alle in dich Vertrauen haben, dass du eine selbstbewusste Person bist, die jetzt die Situation im Griff hat und die sich auf jeden Fall mal sich verteidigen kann und für Sicherheit sorgt, wenn da irgendwas passiert.
Ja, total.
Und dann meinte er so, oh, sorry, war nur ein Spaß. Und sie so, ja, nee, ist okay. Und ich dachte mir, nein.
Nee.
Ist nicht okay.
Dinger
ist
war so nicht, gar nicht okay, okay.
Er hat sie einfach, weißt du, wie so ein Hund so dominiert.
Sau
hat sie gesehen,
ekelhaft.
Hat gedacht,
sau ja, ekelhaft. Scheiße. Vor allen Dingen, das dann auch vor Gästen, das geht ja auch gar nicht so.
Und sie hat halt gedacht, wie man dann so lacht. Weißt du, so dieses.
Ja, voll scheiße.
Ja, witzig.
Ja, so. Ich versuche jetzt einfach nicht noch mehr Stress zu erzeugen. Ja, das ist so ätzend. Ja, dieser Alltagssexismus, der ja auch einfach irgendwie so täglich stattfindet, so, ne? Also so, das fängt schon an, wenn jemand irgendwie ins Café kommt. Gestern kam auch wieder jemand so und meinte so, ja Mensch, ihr seid aber auch ein paar Süße hier. Und ich dachte so, ey, verpiss dich einfach, wirklich.
Ja, echt.
Willst du hier einen Kaffee oder nicht so?
Ja, sagst du das dann?
Ja.
Willst du einen Kaffee? Nee, ne? Was?
Ja.
Ja, sagst du.
Ja, ich sag dann halt sowas wie, willst du einen Kaffee oder nicht so? Und das war's dann. Mehr sage ich dann auch gar nicht so. Ich sage nur, willst du einen Kaffee oder nicht? und dann wissen die Bescheid und wissen so, okay, das war nicht cool, aber ich will einen Kaffee. Ja, okay, ich benehme mich jetzt vielleicht. Das ist dann auch ganz gut.
Ja, krass. Zurück zu deinem Album Zartcore. Als wir letztes Mal gesprochen haben, da hatte ich dich angesprochen auf den, ich glaube, auf ZDF lief der, auf den Beitrag, den du zusammen mit Peaches gemacht hast. Und da waren schon ein paar Songs zu hören.
Yes.
Da hast du schon gesagt, ja, ist schon so fast so gut wie fertig und bla und will es aber jetzt nicht. Also das heißt, du läufst schon total lang mit dem Album rum. Seit wann ist es denn fertig?
Also fertig ist es jetzt seit Dezember. Also so richtig fertig, ne? So, das Ding ist aber, dass ja die Vinyl-Plattenpressung momentan einfach blockiert wird von allen Major-Labels, dass es halt einfach irre lange dauert, bis eine Vinyl halt irgendwie rauskommt. Das heißt, alle Indie-Leute, wie ich zum Beispiel, müssen halt ein halbes Jahr warten, bis diese Vinyl kommt, so. Das ist halt richtig krank. Also man gibt halt alles ab und jetzt, du merkst, also 20. Mai, es ist jetzt gestern ist meine Platte das erste Mal angekommen. So, das ist halt krass. Voll krass so. Und ich wollte halt irgendwie, dass alle gleich auch dann alles haben können, so, ne? Mhm. Also, dass man halt gleich auch, also ich bin auch selber ein riesen Vinyl-Fan, so, dass man halt einfach auch die Platte dann in der Hand hat und nicht dann irgendwie so erstmal noch ein halbes Jahr warten muss, bis dann die Platte nachkommt, so.
Ja, total. Wie oft bereust du es, Vinyl-Fan zu sein?
Oft.
Ja, ich nämlich auch. Boah.
Nur Stress.
Ja, und ich denke mir immer, ich ziehe nie wieder aus. Ja. Nie wieder. Weil wer soll diese Platten tragen? Ja, ja. Aber so vom Timing her ist es ja eigentlich, ja, krass. Und es ist jetzt so, ich würde es mal grob sagen, 300 mindestens, nee, mehr ist das, ne?
Also es ist vor allen Dingen von Saskia, also Saskias Plattensammlung, die auf jeden Fall überhand nimmt, sagen wir so.
ich bin gerade ich glaube 70er, 80er Jahre Serie, die drei Damen vom Grill, und da hatten die so eine Party und der Typ meinte so, ja, ich habe Musik mitgebracht und hatte irgendwie so 10 Platten unterm Arm.
Ja.
Und ich dachte mir, hä, wieso bringt der, ach so, ja, klar. Muss er ja.
Total muss er ja. Und das Ding ist ja, es machen ja immer noch voll viele DJ-Personen so, die einfach einen riesen Koffer einfach voll mit Platten oder eine Kiste noch mitnehmen und schleppen. Es ist so schwer einfach. Es ist so fucking schwer. Wenn du halt irgendwie mal so 10 Platten willst du dir mal bestellen oder so und dann liegen die bei der Post und du sollst die dann nach Hause schleppen.
Ja, genau.
Boom. Richtig scheiße.
Aber manchmal muss man sich einfach quälen. Yeah. Aber so vom Timing her ist es ja für dich jetzt gut. Hättest du jetzt im Dezember das Album rausgebracht und dann wäre jetzt live nichts gegangen. So, du kannst ja jetzt quasi deine Platte rausbringen und sofort auf Tour gehen und die live spielen. Das ist ja eigentlich cool.
Ich find's mega auf jeden Fall. Also ich find's total krass. Auf jeden Fall jetzt auch die letzten Konzerte waren schon mega krass, einfach so neue Songs einfach endlich das erste Mal zu spielen, so, es war so heftig.
Wie sind die Reaktionen?
Voll gut, ey, ich war voll überrascht, weil ich irgendwie dachte so, ja, ist jetzt auch manchmal so ein bisschen anderer Stuff und so. Aber ich habe jetzt Zartcore zum Beispiel auch im Molotow vorgestern gespielt. Und die Leute konnten schon mitsingen, so, weil das halt jetzt gerade ein paar Wochen raus ist, so. Und ich dachte so, Alter, krass, ey, was geht hier so, ne? Und ich habe das gerade mal das zweite Mal live gespielt überhaupt, so. Und ich war so, krass. Und dann aber auch Sachen, die noch gar nicht veröffentlicht sind, auf die Leute halt total Reactions hatten, so, ne? Und dann einfach so, boah, Lauf für den Zweifel habe ich mega gefühlt, so. Und auch DIY, so, wie geil einfach, dass du das einfach auch mal ansprichst, so. Cool.
Lass mal mit DIY anfangen.
Ja.
Das ist der erste Song, das Intro.
Yes.
Du hast das alles selbst gemacht und du betonst es in dem Song. Und ich habe mir so gesagt, alles, was du da sagst, was die Leute dir irgendwie raten, Finna, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ja. Es ist wahrscheinlich nichts übertrieben und alles hast du genau so gehört, ne?
Leider, ja. Ich würde am liebsten sagen, so, ich habe mir alles ausgedacht. Nicht selbst gemacht, sondern ausgedacht. Leider ist mir das alles genau so passiert. Ich habe mir nichts ausgedacht davon. Das ist alles leider bittere Realität. Und das Ding ist auch irgendwie, ja, dass 2016 einfach halt wirklich dann die Major-Labels so um mich geisterten. Das kann man ja gar nicht mal anders sagen. Als geistern, sie geistern so um einen rum und sagen so, oh, du bist eine Newcomerin, du wirst groß rauskommen, dies, das, wir können dich groß machen, du musst nur mit Produzent XY zusammenarbeiten, weil deine Beats sind echt scheiße und so und nur ein bisschen abnehmen und ein bisschen mehr singen und dies, das und so und dann kriegen wir das schon hin und so und ich war immer so, oh nee, ich weiß nicht, Ich fühl's nicht. Ich kenne euch nicht und ich mag den Produzenten nicht, der arbeitet mit Arschlöchern zusammen, ich weiß nicht.
Und fragst du dich dann nicht auch so, ey Leute, habt ihr einen von meinen Songs gehört und auch so ein bisschen verstanden?
Nee, also haben sie mit Sicherheit auch nicht so richtig. Also sie haben mich einmal live gesehen, fanden es irgendwie geil, weil die Leute ausgerastet sind oder haben halt irgendwie Songs. Also ich habe halt auch bei so Sessions mitgemacht, wo ich halt als Songwriterin für andere geschrieben habe und so. Mhm. Genau, und dann war ich halt ja auch in Finnland und dann haben wir da halt so Demo-Tracks aufgenommen und da habe ich halt mal ein bisschen rumprobiert und so. Da ist ja auch Cool ist mir zu kalt zum Beispiel entstanden und unter anderem halt auch so ein Pop-Song, den ich halt einfach mal ausprobieren wollte. Ich wollte es einfach mal just for fun mäßig mit einem Produzenten ausprobieren so und alle waren gleich so, wow, das wird das nächste Ding und so. Aber die haben halt die politische Message halt dahinter nicht gepeilt so und das ist halt leider ein bisschen, was heißt leider, es geht halt einfach ein bisschen tiefer, man muss sich damit beschäftigen, ansonsten läuft das mit mir nicht. Ja.
Für alle Flachwitzler noch, Witzler noch mal, Finna war in Finnland. Würde ich einfach nur noch mal kurz voll sacken lassen.
Es,
für alle,
es
die
gibt jetzt bei meiner Release-Party, also die ist so ganz klein, aber da hat der Barkeeper hat jetzt einen Drink mit Finlandia. Ist ja auch gut, ne?
Ah, sehr gut.
Wodka.
Wobei, ganz ehrlich, also es ist jetzt nicht so, dass du deine Haltung irgendwie subtil oder verklausuliert oder so da bietest, dass du dann sagst so, ich glaube,
es könnte feministisch angehaucht sein.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also das ist irgendwie so gar nicht, da muss jemand so gar nicht zugehört haben.
Ja, ist halt echt so.
Aber DIY heißt, du suchst dir deine Leute selber aus und es wird auch so bleiben, gehe ich stark davon aus. Mhm. Gibt es irgendjemanden, den du außer Spoke und den Leuten, die sowieso da mitgemacht haben und auch namentlich jetzt in den Tracks zu lesen sind, den du irgendwie hervorheben möchtest, eine Person oder mehrere Personen, wo du sagst, ohne die wäre es nie so geworden?
Ja, voll viele eigentlich, also viele sind jetzt auch schon in den Danksagungen auch erwähnt so und da gehört vor allen Dingen auch Female Treasure dazu, sind also da gehört ja Saskia Leveaux auch dazu, die einfach mir und wahnsinnig viel geholfen hat, auch irgendwie bei dem Album das aufzunehmen und so, weil ich irgendwie mich in einem großen Studio dann doch nicht so wohl gefühlt habe und alles zu Hause gemacht habe. Hä? Erzähl mir es lieber nicht, Initiative Musik. Aber ja, ich bin halt so ein Heimkind irgendwie, was dann doch so das Zuhause und muckelig braucht so und einfach auch die ganzen Rasa ist auch so eine Figur einfach, die einfach, sie ist selber auch Rapperin, feministische Pöbel-Rapperin, auch vom Kollektiv Female Treasure und eine meiner besten Freundinnen, die hat mich einfach so krass durchgetragen durch diese ganze Zeit so zu ich träume von einem Album zu, ich habe einen Mental Breakdown und bin in der Psychiatrie, komme gar nicht mehr klar und sie ist einfach die ganze Zeit am Start gewesen und ohne sie wäre auch ganz viel gar nicht möglich gewesen, so überhaupt zu machen. Andrea Rothaug auf jeden Fall auch total so, ohne sie hätte ich überhaupt nicht angefangen Musik zu machen, so weil sie die erste Person war, die auch so im Business irgendwie so überhaupt an mich geglaubt hat und gesagt hat, ey, mach einfach mal, probier doch einfach mal und trau dich, so, das ist geil, was du machst. Ja, ohne sie wäre überhaupt Finna gar nicht da, also ich wäre überhaupt nicht am Start als Künstlerin und dann auf jeden Fall auch Sir Mantis ganz doll, weil er auch einfach einer meiner besten Freunde ist, einfach auch immer hinter mir stand und alle, die am Album selber auch beteiligt sind, da möchte ich auf jeden Fall nochmal Katja Ruge, die hat die krassesten Bilder einfach gemacht. Mhm. What the fuck, ey, ich habe mich noch nie so gesehen. Ich war richtig so, fuck, das bin ich, das ist so krass, das ist so heftig. Ich sehe aus wie ein Star. Das ist wirklich krass. Also, und es will ja noch ich, also die Wurst vor der Kamera so, aber sie hat das alles so geil irgendwie gemacht, dass es irgendwie so heftig aussieht so. Und dann, ja, und dann natürlich Stefanie Goldenbaum, die halt irgendwie das alles so heftig illustriert hat und mich auch illustriert hat, so für dieses Zartcore-Booklet-Cover und für die Postkarte und für das Poster und so. Lars Watermann hat Schlagzeug für mich eingespielt und ich durfte das recorden und so. Es war auch super krass, das ist der Schlagzeuger von Schrottgrenze auch. Also Schrottgrenze auf jeden Fall auch sowieso fetteste Homies, so dass man einfach irgendwie in der queeren Bubble irgendwie Dinge tun kann, die irgendwie auch noch mit Rock und Rap verbunden werden können. Also saukrass und Audiolied, einfach beste Familie ever. So, ich habe Lars so oft angerufen, ich habe ihn so oft genervt. Ich bin so krass dankbar, genauso wie Chrissy. Nachts um 3 schreibe ich noch eine Nachricht. Ja, glaubst du, das ist okay? Und sie sagt, ja, go for it, das ist richtig geil. So, auch meine ganzen Rumpel-Demos anzuhören. So. Und last but not least auf jeden Fall auch Spoke, so einfach für dieses Co-Producing, dass ich einfach motiviert wurde, auch vor allen Dingen selber ganz viel zu machen überhaupt, dass ich mich getraut habe, überhaupt als Produzentin auch so auf die Leinwand jetzt zu treten, wie ich es jetzt tue, weil vorher war es, hatte ich halt immer so voll Angst, dass ich einfach dachte so, ja, okay, meine Beats sind so mittel, aber damit Spoke dann nochmal so richtig drüber, damit es irgendwie okay ist, so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe doch ganz schön viel selber gemacht und Spoke hat mir so viel geholfen, so viel Empowerment gegeben, dass auch einige Beats halt echt teilweise so bleiben konnten, so, was halt voll krass ist, so. Also, ja, heftig, heftig dankbar für dieses Team einfach aus queeren Leuten und die Feature-Gäste Mino Riot und Say Yes. Mwah. Beste Parts, ey, auf jeden Fall.
Ich finde, es war jetzt total wichtig, dass wir das an den Anfang stellen. Ist wahrscheinlich so vom, keine Ahnung, journalistischen Aufbau her total doof. Aber ich finde es wichtig zu wissen, wie viele Leute an so einem, ja, Projekt ist nicht das richtige Wort und Platte trifft es auch nicht, wie viele Leute in Kunst involviert sind, im übertragenen Sinne
total,
oder direkt.
Total, total. Auch Arvid Wünsch, Philipp Mall, die ganzen Leute, die die Videos gemacht haben, auch so krass.
Ja.
Also man kann sich die ganzen Creditlisten durchlesen, da steht immer so ein ganzes Buch irgendwie hinten noch dran und das ist halt auch voll wichtig, also dass es einfach diese Credits auch gibt, ne? Also lest euch auch gerne mal die Credits durch, falls ihr selber irgendwie überlegt, Musik zu machen oder so. Wir machen das nicht alleine, so auch als Solo-Artist bist du nicht solo, du bist im Team unterwegs und es ist alles Teamwork, alles was man sieht, selbst mein Make-up war Teamwork, mein Styling war Teamwork, ich habe so viel mit Leuten einfach kreative Austausch gehabt, so, das ist einfach Wahnsinn und ich finde es auch super wichtig, dass du das auch sagst, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute halt irgendwie so denken, ja okay, jetzt sagt sie so DIY, sie hat alles selber gemacht, so irgendwie, dann hat sie das alles alleine wohl gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe es alleine gemacht. Ich habe es selbst gemacht, so. Bitte gut zuhören, so.
Ja, Riesenunterschied.
Riesenunterschied, ob man was alleine gemacht hat oder selbst gemacht hat, so. Ja. Und ich habe es absolut nicht alleine gemacht und ich bin sau stolz auf dieses ganze Team, was das jetzt so geil gemacht hat.
Ich nehme überhaupt gar nicht die Abzweigung, dass du gesagt hast, produziert, weil sonst müssten wir darüber reden, dass du gerade eine Ausbildung machst zur, wie nennt man das?
Tonmeisterin, ja.
Genau, da reden wir gar nicht drüber, das können andere Podcasts, wir bleiben jetzt beim Album. Yeah. Du hast vorhin gesagt, du rufst Chrissy nachts an. Wann schreibst du denn oder wann bist du kreativ? Vorwiegend nachts?
Nee, nicht immer nachts. Also ich schlafe tatsächlich auch viel nachts. Tatsächlich, man
ganz,
glaubt
ganz,
es kaum.
Populär, hab ich gehört.
Sobald Bibi Blocksberg angeht, ist bei mir gute Nacht.
Ernsthaft,
ja,
ne? Bibi Blocksberg
ja,
ist kein Scherz.
Es ist
ja.
Kein Scherz, ja? Es ist meine Schlafhygiene. Ich finde es so langweilig, ich kann dabei so gut schlafen. Also wirklich, thank you, Bibi Blocksberg. So.
Genau, komm auch noch auf die Creditliste.
Ja, komm noch auf die Creditliste. Danke, dass ich schlafen konnte. So. And special thanks go to Bibi Blocksberg.
und nicht zu vergessen, Boris Blocksberg.
Ja,
der, glaub ich,
ey, Boris verschwindet einfach. Er ist mit Asthma einfach dann auf Sylt und ist einfach dann von einer Folge auf die nächste weg. Bibi ist kurz traurig, so 5 Minuten. Und dann war's das mit Boris.
Eigentlich echt übel.
Richtig übel.
Aber man hat's einfach.
Der vergessene Bruder.
Ich bin ja schon so alt, dass ich es damals wirklich als Kind gehört habe. Und ich sag's dir ganz ehrlich, war einem scheißegal.
Ja.
Yeah. Plötzlich
ist. Ja, voll. Wo ist Boris Blocksberg jetzt? Es gibt doch
manchmal. Er hat einen Instagram-Account.
Ach, wirklich?
Ja, es gibt einen Instagram-Account, Boris Blocksberg mit Schau es dir einfach an.
Ist ja saugeil, ist so wie ein bisschen wie bei Kinderstars, die dann so nochmal wieder ausgegraben werden. Was ist eigentlich mit Kevin allein zu Hause?
Genau.
Dies, das.
Genau. Es gab ja diese Memes, als Elon Musk jetzt irgendwie Twitter gekauft hat, wo dann einfach nur immer eingesetzt wurde, als ob Elon Musk geschrieben hätte, und morgen kaufe ich Facebook. Yeah. Und dann
und Sylt kauft er auch natürlich.
Genau. Und dann gab es auf Boris Blocksberg Elon Musk und morgen kaufe ich Kidnix. Das ist die Produktionsfirma, und dann kommt Boris Blocksberg zurück.
So geil.
Also kann ich dir empfehlen. Ja, schau mal drauf. Was ich immer, und ich finde, dass du das total gut umgehst, aber du sprichst es auch im Subtext ein bisschen an. Ich finde, Rap ist so ein Genre, bei dem immer vorausgesetzt wird, dass man die Historie total gut kennt und dass man die extrem in Ehren hält. Hast du da auch so das Gefühl?
Ich habe auch das Gefühl, dass das wichtig ist, auf jeden Fall so. Weil das Ding ist halt, dass viele, also leider ist es ja nicht so, dass irgendwie Leute, dass die Historie wirklich ernst nehmen. Wenn wir uns jetzt den Mainstream-Rap angucken oder so, dann wird die Historie einfach immer so weggeblättert und übersprungen auch irgendwie in weiten Teilen. Und ich finde es einfach super wichtig, dass dieser Each One Teach One-Gedanke einfach weiterlebt so, und das ist irgendwie auch back to the roots einfach, dass wir immer noch gegen Repression und Diskriminierung einfach irgendwie politisch aktiv sind im Rap auch, ist halt wahnsinnig wichtig. Und in Second-Rap-Kreisen, da hast du total recht, wird diese Historie total hochgehalten, aber auch zu Recht so, aber im Mainstream leider nicht. Also das ist halt immer so ein bisschen schade, und ich wünsche mir das eigentlich, dass es halt wieder so, ja, einfach nochmal, ja, auch die Anfänge einfach mitbedacht werden, und dass man auch als weiße Person vor allen Dingen auch sich ganz bewusst ist, dass man jetzt gerade Sachen aus der Black Community entstanden tut, so. Also da muss man sich schon bewusst drüber sein, finde ich auch wichtig, ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, im Mainstream-Rap ist es nicht so, da hat man sogar das Gefühl, dass die eine komplette eigene Definition davon haben und durchzudrücken versuchen, was sie unter Rap verstehen, die auch mit meiner überhaupt nicht übereinstimmen.
Ja, es sind halt einfach, also gerade bei so Mainstream oder so, sagen wir mal auch so bei vielen Major-Label-Leuten, die da gesigned sind, zählen vor allen Dingen ja oft irgendwie kapitalistische Verwertungsstrategien so. Und ja, wir leben einfach nun mal in einer beschissenen Welt auch, leider. Und dann wird erstmal alles, was gewinnbringend ist, also Pizza, Eistee, dies, das, wird dann erstmal hochgehalten, irgendwie alles wird geguckt zu verkaufen, so. Die Mitte der Gesellschaft ist ja nun mal leider auch noch nicht, also die sind ja meistens auch noch nicht so weit irgendwie. Wir sind vielleicht hier und da mal irgendwie angepiekst, irgendwie über Nachhaltigkeit nachzudenken oder so, aber was Diskriminierungsstrategien angeht und so weiter, verfestigen die das ja meistens nur. Und dann wird ja auch immer oft das Argument gebracht, ja, aber Sexismus ist nun mal Teil unseres Lebens und deswegen ist es auch in der Musik und deswegen ist das alles schon in Ordnung, weil Rap ist Spiegel der Gesellschaft. Aber ich finde, Rap ist eigentlich nicht nur Spiegel irgendwie, es ist für mich auch eigentlich kein Spiegel, sondern für mich ist das eher eine Gegendarstellung zu der Gesellschaft. So. Und eine Gegendarstellung ist auch was anderes als ein Spiegel. So. Ich finde, da kann man auch nochmal differenzieren, so, weil die Gegendarstellung ist halt gegen Repression, gegen Diskriminierung anzugehen und vorzugehen, so. Und das ist eine Gegendarstellung und kein Spiegel, so. Weil ein Spiegel gibt es ja genauso wieder, wie es ist, sozusagen.
Queer-feministisch nennt man das, was du machst. Und ich habe mich oft gefragt, also sich über, also eine Meinung zu haben, ist die eine Sache. Sich über Dinge so zu äußern, dass man weiß, okay, die bleiben jetzt stehen. Dieses Wort, dieser Song, der bleibt da, der ist im Netz, der ist auf Platte. Und eventuell findet man ja manchmal nicht die richtigen Worte. Gibt es Themen, wo du sagst, das würde ich jetzt niemals in einem Song aufgreifen, auch wenn es mir wichtig ist, weil es einfach komplett schwer zu verbalisieren ist?
Ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt so, also es gibt so Themen, die mir total wichtig sind und über die ich voll gerne auch mal Songs machen wollen würde, aber das Ding ist, ich habe irgendwie für mich irgendwann beschlossen, ich möchte gerne aus meiner Perspektive vor allen Dingen erzählen so, und das lyrische Ich bin auch immer ich so, und ja, vielleicht ändert sich das auch irgendwann, ich weiß es nicht, aber jetzt gerade momentan fühle ich mich einfach noch nicht bereit dafür, aus einer anderen Perspektive irgendwie zu schreiben oder so. Aber ich würde auch voll gerne mal was zum Thema Antisemitismus machen. So, ich würde auch voll gerne mal was zum Thema Rassismus aus meiner Perspektive, wie ich es wahrnehme, dass es scheiße ist, dass es einfach, dass ich mich reflektieren muss und so weiter und so fort, dass das auch wichtig ist, so, dass wir das tun, dass wir uns mit Rassismus auseinandersetzen, dass ich damit mit dem Thema ja auch zu tun habe, so. Also wir alle, so, ja. Nicht nur betroffene Personen, sondern wir sind ja auch oft Teil des Problems einfach, ne? Genau, also darüber würde ich halt auch voll gerne mal was schreiben, aber ich fühle mich da irgendwie nicht ready, so, auch zum Thema Antifaschismus irgendwie, also es sind oft, ja, also die Themen thematisiere ich mehr auf Social Media als in meinen Songs tatsächlich.
Ich finde es total wichtig, dass du das jetzt sagst, weil du damit nämlich einen Vorwurf aufgreifst, der Künstlerinnen und Künstlern, die ähnliche Musik mit einem ähnlichen Tiefgang machen wie dir, wird nämlich oft vorgeworfen, boah, ich kann es nicht mehr hören, jetzt heulen die ganze Zeit rum, was ist denn der Mehrwert? Die erzählen immer aus ihrer Perspektive, wie schlecht es ihnen geht und wie sie das und das sehen. Ich finde es total wichtig, dass du gesagt hast, dass du, also im Prinzip hast du ja jetzt gesagt, du machst es nicht, weil du dich so wahnsinnig super selbst ernst nimmst, sondern weil du einfach aus deiner Perspektive am besten erzählen kannst.
Ja, genau.
Das heißt aber nicht, dass dir die anderen Sachen nicht wichtig sind oder
total,
dass du einfach immer nur...
Total.
Ja, das find ich,
und ich finde, ja, und ich finde es auch gut, einfach aus der eigenen betroffenen Perspektive auch zu erzählen, so, damit Leute das auch empathisch nachvollziehen können, so, was da passiert, wenn ich halt irgendwie Homophobie oder Sexismus erfahre, so, ne?
Und worauf ich jetzt ein bisschen hinaus wollte, es gibt eine Band, ich glaube, bin mir jetzt gar nicht sicher, das ist mir jetzt auch spontan eingefallen, ich glaube, die heißen Sie kamen Australiens, eigentlich eine Punkband. Mhm. Und die hatten einen Song, den fand ich total gut. Der war so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig, war jetzt auf der letzten EP. Und ich habe den an Freunde und Bekannte geschickt. Oh, hör mal den Song, der ist total gut. Und ich habe nicht so ganz verstanden, worum es in dem Song geht. Es erschien mir aber alles sehr dringlich. Und ich habe aber gemerkt, ich kriege irgendwie so voll wenig Rückmeldung, so nach dem Motto, ich finde den auch voll gut. Mhm. Und dann habe ich mir den Song nochmal genau angehört und habe mir das Video dazu angeschaut, das dann rauskam, und habe gemerkt, da geht es um sexuellen Missbrauch, und zwar explizit an Kindern, und zwar nicht irgendwie um das zu befürworten, sondern da war anscheinend jemand richtig sauer auf den Umgang der Justiz damit, mhm, und auf die Ungerechtigkeiten. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das ein Song ist, den man machen soll und ob man da überhaupt die richtigen Worte finden kann. Ja. Und darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, dass es einfach auch Themen gibt.
Ja, also was mich halt manchmal nervt, ist halt irgendwie auch, also deswegen mache ich es wahrscheinlich auch nicht. Also mich nervt halt zum Beispiel, wenn jemand halt irgendwie was zum Thema irgendwie Sexarbeit machen möchte oder so und aber ein weißer Cis-Hetero-Mann ist, drop jetzt keine Names, so, und
ich weiß nicht, wie du meinst. Ja.
Und dann halt irgendwie so eine Erzählung daraus macht aus so einer voyeuristischen Perspektive. Ich glaube, es kostet mich halt einfach extrem an, so. Ich möchte halt einfach keine voyeuristischen Songs auch über mich und meine Perspektive hören, so. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt anderen auch ähnlich geht, so. Genau. Ich finde, das festigt dann einfach auch mehr so Klischees und Stigma, als dass es halt wirklich was dagegen bringt. Was ich hingegen wieder total geil finde, und da hier auch nochmal ein Tipp an alle weißen Cis-Hetero-Männer: Ihr könnt ja gerne mal auch aus eurer Perspektive schreiben, wie ihr das Thema kritische Männlichkeit findet, wie ihr euch selber damit auseinandersetzt, aus eurer Perspektive zum Thema Feminismus auch was sagen. So, bleibt doch einfach mal bei euch.
Ich weiß, was du meinst. Falls du jetzt Alarmsignal gemeint hast mit dem Song, ich glaube, Elena.
Ach so, nicht unbedingt. Nee, ich habe gerade tatsächlich an Clouseau gedacht auch. Chicago und so, wo er dann auch noch zum Thema Drogen und so auch noch was irgendwie aus einer weiblichen Person, und sie fliegt nach Chicago. Kennst du dich? Ja, daran habe ich tatsächlich.
Natürlich kenne ich. Yeah. Natürlich kenne ich.
Ja, genau. Und da geht es ja einmal auch darum, so ein bisschen. Ja, egal. Vielleicht stellen wir das auch raus. I don't know, ich will niemanden dissen, so. Aber tatsächlich habe ich gerade gar nicht an die gedacht, ja.
Also, ich würde es ungern rausschneiden, weil ich jetzt gerade, wo du sagst, dir, ich habe den Text komplett präsent.
Ja.
Und auch schon ein bisschen älteres Leben. Ja. Weiß nicht, ob er das heute noch so machen würde.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist halt einfach diese voyeuristische Perspektive, die halt Klischees festigt, die ich halt einfach echt kritisieren möchte, so, ja.
Okay. Zu Alarmsignal wollte ich nur sagen, dass die bei mir im Podcast waren und ich die genau auf diesen Song angesprochen hatte. Und sich das jeder anhören kann, wenn er möchte.
Richtig gut. Hör ich mir auch nochmal an.
Ja, wobei ich sie vielleicht gar nicht so angesprochen habe, wie du das jetzt denkst. Aber sie haben sich auf jeden Fall dazu geäußert, warum sie den Song gemacht haben.
Ja, voll cool.
Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, eine alternative Rap-Szene aufzubauen, die irgendwie sich anders äußert, sondern du siehst dich komplett in der eigentlichen ursprünglichen Historie von Rap.
Okay, die Frage habe ich nicht verstanden.
Es gibt ja, also man könnte ja meinen, dass der Ansatz ist, einen neuen, offenen Rap mit einer anderen Schlagseite aufzubauen.
Achso, du meinst, ob es neu ist, aber es ist nicht neu sozusagen.
Du siehst es gar nicht als
ich
neu.
Ich sehe es null als
du
neu.
Du siehst dich eher in der...
Ja. Ja. Ja, voll. Also es ist, genau, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt antworte ich. Leute, aufgepasst, meine Antwort kommt jetzt. genau. Also ich finde, Rap war ja schon immer politisch und Rap war schon gegen Homophobie, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Es war schon alles da und ich habe da jetzt überhaupt keinen Rad neu erfunden, sondern sehe mich eher als Teil des Ganzen irgendwie, das halt weiterzumachen. Ja.
Ich würde gerne mal über den Song Papierkrieg sprechen, den du gemacht hast. Ganz ehrlich, drüben auf meinem Tisch liegt seit ungefähr einer Woche ein Schreiben, das ich mir ungefähr 10-mal durchgelesen habe und ich raff's einfach nicht.
Fühl
und hab's auf die Seite gelegt mit den Gedanken, ey, wenn die was von uns wollen, dann werden die sich nochmal melden. Das ist ja so eine Ebene. Da geht's ja nicht nur darum, also dieses... So, du machst einen Brief auf und da steht drauf Stadtverwaltung XY und denkst, scheiße.
Total, oder Polizei Hamburg.
Genau. Aber es hat mehrere Ebenen. Das eine ist ja wirklich dieses nicht raffen, was die von einem wollen. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was genau dich zu diesem Song inspiriert hat. Mich holt er auch noch auf einer anderen Ebene ab.
Ja, also das Ding war, dass ich tatsächlich zu Hause saß und meine Papiere irgendwie, also ich habe immer so ein, das kann man jetzt nicht sehen, aber stellt euch vor, meine Hand bewegt sich vom Tisch aufwärts, immer höher und da ist auf jeden Fall ein Riesenstapel Papier immer, der so ein Jahr irgendwie sich ansammelt. Und dann setze ich mich halt hin und sortiere das halt alles wieder weg, so, damit man irgendwie weiß, so, was brauche ich noch, was brauche ich nicht. Ist da irgendein Inkasso-Verfahren, was man vielleicht nochmal beachten sollte? Wie ist das so?
Ein Jahr später.
Ein Jahr später, genau. Und ich saß halt irgendwie da, musste meine Papiere sortieren. Ich wollte mich irgendwie auch bewerben für einen Job. Und habe gemerkt, es gibt einfach so unterschiedliche Papiere auch zu mir, so, ne? Also was da drauf steht auch zu meiner Person. Entweder ist es so ein richtig überschwängliches Arbeitszeugnis, was sagt so, wow, die Finna, die war echt wirklich super krass, bla bla bla. Oder du kriegst halt ein Inkasso-Schreiben so oder hast halt irgendwie so Psychiatrie-Diagnosebriefe, die halt so ellenlang einfach schreiben, wie scheiße du bist so und was alles mit dir kaputt ist, keine Ahnung. Und diese, oder so Zeugnisse, so, ich war immer so erstes Halbjahr 1, zweites Halbjahr 6 so. Das war auch so ein Klassiker bei mir, also... Das ist halt.
Das fühle ich jetzt.
Das ist halt so null aussagekräftig. So irgendwie. Es ist halt so tagesformabhängig, ob man irgendwie jetzt gerade cool dabei ist oder keinen Bock hat oder so. Also ja, und dass es dann halt auch so unterschiedliche Dokumente gibt, die halt einen irgendwie so auf dem Papier ausmachen. Und dann dachte ich echt so, boah, wer bin ich eigentlich? So, bin ich irgendwie so eine. Bin ich so zwei Personen irgendwie, so eine ist halt voll scheiße und eine ist halt voll cool oder bin das alles ich so und warum bestimmt eigentlich dieses Papier so viel über mein Leben so, warum ist es halt eigentlich, steht auf diesen ganzen Diagnose-Sachen und so, auf den Arztbriefen Sachen, dass ich nicht arbeitsfähig oder gesellschaftsfähig bin so, warum muss ich so viel dafür kämpfen irgendwie, dass ich überhaupt irgendwas darf als Person mit Behinderung so. Das ist so ätzend alles, diese Stempel, die einem da so gegeben werden. Auch so, keine Ahnung, Geburtsurkunde, damit fängt es eigentlich auch schon an. Ich kenne meinen leiblichen Vater auch nicht. Da stehen einfach so Dinge drauf, mit denen ich nichts anfangen kann. Und das hat mich eigentlich voll beschäftigt. Und dann ist mir dieser Satz eingefallen, kein Blatt Papier und kein Dokument bestimmt meinen Wert als Mensch. So, weil... dieses Papier kann mir nichts anhaben, so. Das bestimmt nicht meinen Wert, sondern ich bestimme den selber. Und daraus ist dann diese Geschichte entstanden. Ja.
Und es ist so krass, dass es einen Riesenunterschied macht, ob jemand dir was sagt, weil das kannst du dann wieder vergessen, oder ob es wirklich schwarz auf weiß steht. Ich war vor 2 Jahren in der Reha, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, und habe am Anfang der Reha die Ärztin kurz gesehen. Ja, so, machen Sie mal das, machen Sie mal das. Da war von Psyche keine Rede. Und dann ganz am Schluss so, ja, das ist hier Abschlussbericht. Und dann waren es wirklich, also ich glaube, 20 Seiten. Ja. Und ich dachte mir so, wow, wann habt ihr diese Informationen über mich gesammelt?
Normal, kenne ich.
Wir haben uns gar nicht gesehen. Und dann kam so ein Abschnitt, psychischer Zustand bei einem Bandscheibenvorfall. Und dann hat die eingetragen, so, ja, unauffällig, stabil in der im privaten Umfeld. Und dieses Gefühl, dass eine mir komplett fremde Person sich angemaßt hat, weißt du, über meine Psyche da irgendwas hinzuschreiben, es stand nichts Schlimmes da, aber ich fand diese Aufforderung überhaupt. Und wie du sagst, hätte die sich jetzt vielleicht im Einkästchen verklickt, hätte da drauf geschrieben, irgendwie ist total durch, geht gar nicht, braucht eine Betreuerin oder so, ne? Boah, weil das fand ich.
Vielleicht hat sich jemand bei mir verklickt, ey.
Ja.
Entschuldigung, also kann doch mal der Oberarzt noch mal drüber gucken, ey.
Es ist wirklich krass, und weil du ja auch siehst, es gibt ja total viele Dokus, da kann man eingeben. Es gibt so eine ganz bekannte von einer Frau, die irgendwie ihre Dokumente gefälscht hat, und die hat als Ärztin gearbeitet, mehrere Jahre.
Ja.
Und die Leute fanden die super. Die war jetzt nicht super, aber wer weiß, wie viele Leute.
Aber wer weiß, wie super sie auf dem Papier war.
Ja, eben. Aber das ist krass. Auch diese Zeugnissachen und so, echt krass. Ich merke das immer bei so Leuten in meinem Umfeld, wenn Kinder Zeugnisse kriegen, schon in der Grundschule.
Total.
Du siehst schon an dem Gesicht.
Ist ein guter Tag oder ein schlechter Tag?
Genau. Und wo man sich wirklich denkt, wie du sagst, und es hat ja auch was mit der Person zu tun, die da gerade schreibt, wie die dir vielleicht gesonnen ist oder halt eben nicht.
Ja, genau. Und hatte ich mal so eine Gutachterin bei mir zu Hause, die dann irgendwie so echt auf jedes Detail meiner Wohnung eingegangen ist, jedes Detail meines Aussehens auch drauf eingegangen ist, so halt mehrgewichtige Personen, versucht es zu kaschieren durch Schminken und so weiter und so fort, durch Kosmetik, genau, das hat sie geschrieben, dass das halt auch alles irgendwie ziemlich surreal wirkt und so, oder nicht, also so fakey, meinte sie, aber halt in Bürokratendeutsch so. Und es hat mich so verletzt, da standen so viele Sachen drauf, wo ich echt dachte so, ey, auch so Wohnung, keine Ahnung, was sie alles geschrieben hat. Und dann habe ich dieses Gutachten komplett durchgelesen gehabt, und dann als letzten Satz stand da so, dieses Gutachten sollte der Person nicht gezeigt werden. Und ich dachte so, geil, dass ihr das als letzten Satz reinschreibt, ihr scheiß Leute, einfach krank.
Musstest du das aufheben?
Ja, ich musste das halt meiner Psychiaterin bringen, damit die halt nochmal eine Gegendarstellung halt auch bieten kann und so. Also es war dann noch so ein bisschen zum Verhandeln quasi. Also es ging wieder um Geld. Also deswegen, wir leben in dieser kapitalistischen Verwurstungsfabrik, und dann wird halt irgendwie entschieden so, wer gibt dir Geld, wenn du halt mal nicht kannst, so.
Ja.
Und dann schieben die das so hin und her.
Ich habe jetzt extra gefragt, ob du es behalten musst, weil ich einfach solche Dokumente gnadenlos zerrissen und weggeworfen habe irgendwann.
Ja, ist auch das einzig Richtige so, aber ich muss es halt, meine Psychiaterin hat's, ich nicht.
Okay, weil ich war nämlich auf einer Schule, da gab es verbale Beurteilung, das war damals total in.
Oh.
Und ich habe mir die alle 5 Jahre so rausgeholt. Und da stand dann so, ja, Nadine ist eigentlich ganz nett, wenn sie nur nicht so schlampig wäre. Und du denkst so, hey, ich möchte das eigentlich da nicht stehen haben. Tausch Bildchen unter der Bank. Und man dachte noch 20 Jahre später, hey, wenn ich die getauscht habe, dann war ich doch vielleicht gar nicht die alleinige Schuldige. Und ist so krass, was da dranhängt. Ich kann das, deswegen diesen Song habe ich total verstanden und mir gedacht, also so im Kleinen auf einen selbst bezogen, so banale Dinge wie, wenn Sie sich nicht jeden Zahnarztbesuch mit einem Stempel quittieren lassen und dieses Heft 30 Jahre später vorzeigen, dann bekommen Sie keinen Zahnersatz. Man denkt so, hey, ihr
normal,
Fucker.
Dieses scheiß Stempelheft, ja, voll.
Ihr habt es doch eh bezahlt schon. Ihr wisst doch, dass
normal.
Ich da war.
Ja, was total.
Und das sind ja die harmlosen Dinge, aber ich meine, wir haben jetzt gerade gesehen bei der Ukraine, als People of Color versucht haben, aus der Ukraine nach Deutschland oder wo auch immer hin sich zu retten, und wirklich so, naja, nee, sorry, für euch nicht. Und das
Ja, aber da wurde ja das Papier nicht mal angeguckt. Also das ist ja auch so schlimm, ne? Also da wird dann wirklich rassistisch einfach agiert, irgendwie aufgrund von äußeren Erscheinungsmerkmalen so. Und da wird ja auch gar nicht aufs Dokument geguckt, irgendwie, wo du halt wirklich herkommst, wenn du halt Ukrainer oder UkrainerInnen oder was dazwischen warst, so dann, und es auf dem Papier ja auch alles stehen hat, ist bisher trotzdem nicht reingekommen. Also das ist ja das Kranke so, ne? Also selbst wenn du die Papiere hast, bringt es nicht mal was. Das ist eigentlich der Hauptscheiß eigentlich so.
Ja, ja, eben. Und auch da, ich glaube, wie gesagt, ich habe schon, bevor wir angefangen haben, habe ich gesagt, ich könnte mit dir stundenlang alleine über diesen Song können wir wahrscheinlich tausende Geschichten austauschen.
Ja, voll.
Was mich ein bisschen überrascht hat, war dieser Song, beziehungsweise dieses Skit, Klimakrise. Ich glaube, die meisten Leute kennen Skit nur als Definition, dass das quasi so ein kleiner Einschub ist, der meistens ein bisschen lustig ist. Aber Skit ist auch einfach ein gut überlegtes, auf den Punkt gebrachtes politisches Statement. Das hast du in dem Punkt gemacht.
Genau, also ja, also es ist beides halt so ein bisschen, ne, weil es ist halt einmal, es ist halt ein Einschub sozusagen, also ein kurzer Einschub, es ist kein ganzer Song oder so, sondern es ist wirklich nur ein paar Bars, die ich halt irgendwie rappe, und es ist halt ein politisches Statement, also es ist halt irgendwie so beides, deswegen war Skit für mich irgendwie so das Passende auch, wo ich halt irgendwie zum Thema Klimakrise halt irgendwie nochmal ein bisschen was sagen wollte, weil das Thema geht mir halt nicht am Arsch vorbei, so. Ich finde es auch wichtig so, aber was ich halt irgendwie auch immer wichtig finde, ist halt, dass ich einfach, nur weil mir das Thema nicht scheißegal ist, habe ich trotzdem keine Lust, halt mit Nazis zu kooperieren oder so, ne? Und ich glaube, das war mir einfach wahnsinnig wichtig, dass man halt irgendwie klimapolitisch auch einfach nochmal, dass ich meinen eigenen Senf dazu gebe, weil es ist ja auch wieder aus meiner Perspektive so, was ich denke, was ich fühle. Und dass ich aber trotzdem auch ein ziemlich großes Problem mit diesen Öko-Nazis einfach auch habe. So.
Mhm. Es gibt auch sehr interessante Verbindungen, was Klimaschutz, Umweltschutz mit Feminismus zu tun hat. Und zwar habe ich vor kurzem, ich glaube, das war sogar bei Jung und Naiv, da war Luisa Neubauer zu Besuch und sie hat gesprochen über feministische Stadtplanung. Ah. Und zwar sowas wie, dass die Städte in der Vergangenheit überwiegend von Männern konzipiert wurden, die natürlich keine Angst haben, wenn sie im Dunkeln durch den Park laufen, die natürlich keine Angst haben, durch enge Gassen zu laufen und dass die Perspektive von anderen einfach gar nicht mitgedacht wurde.
Ja, total. Also ja, und das ist halt ja nicht nur für Weiblichkeiten oder Flinter so, sondern es geht ja noch weiter, ne? Also auch was so steht, Straßennamen angeht, wer nach wem wird was benannt. Und dann geht's noch weiter für ableistische Leute, die von Behinderung betroffen sind, sozusagen, gibt es dann halt auch kaum barrierefreie Zugänge. Das wird dann auch irgendwie erst alles später, dann nochmal im Nachhinein wird nochmal ein Aufzug reingeschoben, weil man hat es vergessen, so. Das ist halt auch so ein Ding. Also so Barrierefreiheit ist halt einfach super wichtig, so.
Und es war dann auch so vermeintlich banale Dinge wie die Führung von Radwegen, die einfach von Männern gemacht wurden. Männer, die morgens mit dem Fahrrad in ihr Büro fahren. Aber diese ganzen anderen Strukturen, die man braucht oder die man selbst in diesem, ich sag jetzt mal, alten Konstrukt gebraucht hat, die wurden gar nicht mitgedacht. Also damals, als es wirklich so war, Kinder werden von der Mutter so in den Kindergarten gebracht, das haben die gar nicht mitgedacht, dass die vielleicht auch mit dem Fahrrad fahren wollen.
Das ist so krass. Ja, das ist krass, ey.
Ja, und dann kam wohl irgendwie mal raus, dass die Unfallquote sich erhöht hat, was natürlich nicht daran lag, dass die Frauen kein Fahrrad fahren konnten, sondern dass einfach da, wo sie mit dem Fahrrad gefahren sind, keine Regeln und keine Sicherheit und keine Wege waren. Oh, also sehr interessant, kann ich dir empfehlen, die Folge mal anzuschauen. Fand ich eine interessante Perspektive.
Naiv bin ich eh Fan von, also.
Nicht von allem, also ich finde nicht alles uneingeschränkt gut, was er macht, aber
generell ist ein gutes Format so, also gut, dass es gibt so.
Ja, muss man vielleicht auch nochmal sagen.
Ja. Yeah.
Ein gutes YouTube-Format.
Ja, kann man sich mal geben, sagen wir so, ja.
Richtig. Love für den Zweifel ist auch so ein Song, den hast du vorhin schon mal angesprochen. Hast du im Hinblick auf das Album gezweifelt? Ja. Oder war der wirklich?
Ja, auch. Auf jeden Fall. Ich meine, es hat 7 Jahre gedauert, ne? Bis man endlich mal mit einem Album kommt und so. Das ist auf jeden Fall, ja, also Zweifel sind einfach komplett Teil meiner Natur, glaube ich. Dass ich immer wieder bei allem eigentlich Zweifel, also selbst wenn wir jetzt gerade reden, merke ich dann so, okay, ich kann das irgendwie nicht geil ausdrücken, okay, scheiße, wie mache ich es jetzt richtig und so, und das läuft dann so als Zweifelfilm dann nochmal so parallel zu dem Gespräch, das wir gerade hier führen, so, das ist ja, ja.
Bei mir auch.
Ja, okay, cool, cool, ja. Gut, das zu wissen auch irgendwie, dass das halt irgendwie nicht nur bei mir so Filme geschoben werden, so. Aber ich fand es halt irgendwie bei dem Song besonders wichtig, halt erstmal nicht nur meine Geschichte zu erzählen, warum ich auch so viele Zweifel habe, so, weil das resultiert ja auch aus irgendwas, so, dass man halt irgendwie versucht, sein Bestes zu geben und immer wieder scheitert auch an vielen Dingen, so. An Medikamenten, an das sind ja alles irgendwie so Zweifelmotoren, sag ich mal. Ja, aber da dann auch Liebe dafür zu haben, dass man halt zweifelt, weil Zweifel lassen einen irgendwie auch nochmal so innehalten, ne? Und das alles nochmal zu überdenken und Revue passieren, vor allen Dingen irgendwie. Was habe ich gerade gesagt, getan, gemacht, und wie könnte ich es vielleicht in Zukunft auch nochmal besser machen und so. Das passiert ja nur, wenn wir zweifeln. Und deswegen habe ich auf jeden Fall sehr viel Liebe auch für den Zweifel mittlerweile. Und es tat mir irgendwie auch gut, das so einzusingen, weil ich gemerkt habe, so, es ist ja wie so, der Refrain ist ja halt wirklich nur wie so ein Mantra gesungen eigentlich, dass man Lauf für den Zweifel oder dass ich Lauf für den Zweifel habe, so, ich habe Lauf für den Zweifel, so.
Ich finde es auch einer der, um jetzt mal im Namen des Albums zu bleiben, einer der zartesten Songs, gemeinsam mit dem, ich muss jetzt gerade mal schauen, wie der heißt, das war der erste, Wenn ich ich bin.
Ja.
Die, finde ich, sind beide, du hast jetzt gerade, ich glaube, du hast Mantra gesagt, die haben beide schon was fast Psychedelisches. Irgendwie so was einlullendes, beruhigendes, so so ein bisschen wie wenn du heulst und hast dann den Kopf auf dem Schoß von einer lieben Person und streichelt dir die Haare, so irgendwie fühlt sich das voll schön an.
Ja, aber so ging es mir aber auch beim Machen, so, ne, also singen ist ja auch irgendwie so eine ganz andere Art, mir selber so zu begegnen irgendwie, und ich finde, weiß ich nicht, auch das Outro von Staying Soft oder so, ne, das sind manchmal so Momente, die ich irgendwie so brauche, um mir irgendwie auch selber was Gutes zu tun, so, um auch so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist so ein transzendenter Zustand irgendwie, so, also man fährt so ein bisschen aus sich raus und oh Gott, das klingt so bescheuert, wie ich es sage, aber ist so, also ist wirklich so, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, so, es ist so, ich gehe dann irgendwie so ein bisschen raus aus mir, bin auch nicht mehr so richtig ich, aber singe mir selber so zu, also so ein bisschen so Traumvogelperspektivenmäßig. Oh Gott, klingt das bescheuert.
Ich finde gar nicht, dass es bescheuert klingt. Aber weißt du was, wenn ich es gesagt hätte, würde ich denken, es klingt bescheuert. Aber wenn du es sagst, überhaupt nicht, dann denke ich so, ja, nee, gut, klingt gut.
Ja, aber das so empfinde ich das halt natürlich. Ja.
Und ich finde es aber auch total schön, dass du so differenzierst, weil zum Beispiel mit Angst kann ich viel besser umgehen, weil das ist ja alles so evolutionär begründet. Die Angst, die schützt dich davor, dass du nicht in gefährliche und das war ja schon bei den Höhlenmenschen und bla. Und das hat alles so was Fundiertes. Und Zweifel ist hier so was Vages.
Ja, total.
Und man spricht ja eigentlich selten darüber, dass man zweifelt. Und wenn, dann ist es meistens so, dass die Leute das nicht hören wollen, weil ja, sie sind genau. Nicht ihr Zweifel.
Oder es wird so abgetan, so, ey, mach dir mal nicht so einen Kopf. So.
Ja, das wird schon.
Wird schon. Schlimmer Satz, ey.
Wobei, ich sag's auch, hast auch schon mal gesagt, oder?
Ja, wird klar, schon. Natürlich, total. Weil man es ja auch will, dass es wird.
Ich habe da auch total schlechte, also so ein ganz mageres Repertoire, um irgendwie Leuten sowas zuzusprechen. Also ich finde es total, ich mache das ja meistens mit Zitaten. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch, wenn die Person es jetzt hört, dann weiß sie das auch. Und da habe ich irgendwie, also die Person hat mir gegenüber geäußert, dass er total unsicher ist und irgendwie jetzt gerade nicht weiß und so. Und ich wollte irgendwas Nettes sagen, aber ich wollte diese Floskel nicht benutzen. Und dann habe ich gemerkt, ja, sorry, außer den Floskeln habe ich nichts. Dann habe ich in Ermangelung von irgendwas Besserem, habe ich dann bei Joachim Meyerhoff, bei meinem Lieblingsautor, von dem habe ich ganz viele Zitate, und dann habe ich eins gefunden, das drauf gepasst hat, habe den dann für mich sprechen lassen. Aber
Ja,
es ist
ist auch
wirklich
gut.
total schwer.
Ja, es ist richtig schwer, finde ich auch. Also das Einzige, das, ja, ich merke schon, dieses Interview könnte 50 Stunden dauern. aber da fällt mir jetzt auch gerade total ein, dass ich mich auch ganz lange mal mit so toxischer Positivität auseinandergesetzt habe.
Ja.
So, ne, wo dann halt ja auch immer wieder gesagt wird, wird schon, ist nicht so schlimm und alles wird relativiert und so und ach, alles ist geil und du darfst nicht so negativ denken und so weiter und so fort. Also so toxische Positivität ist auf jeden Fall auch so ein Thema, was mich halt voll viel beschäftigt hat, so, wo ich immer, wo ich auch tatsächlich mal so eine Kachel Sache, so Instagram, ey, wie soll man es machen? Keine Ahnung, ey. Aber da wollte ich mal so ein Slide machen, irgendwie so, was könnte man stattdessen sagen? Und ich habe gemerkt, dass mir das beim Machen halt voll schwer gefallen ist, so.
Yeah.
Und ich dann aber irgendwann gemerkt habe, so, jo, das Einzige, was man halt wirklich machen kann, was ja auch total hilft, ist halt nachzufragen, so, was wünschst du dir? Was brauchst du? Und dann die Person halt tatsächlich das selber überlegen zu lassen.
Ich habe gerade das Buch gelesen von Monchi, von Feine Sahne Fischfilet, Niemals satt. Und da sagt er unter anderem, ich will ihm da jetzt nicht den Mund legen, aber sinngemäß, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er einfach den Leuten gesagt hat, ey, super, und guck mal, ich habe auch Übergewicht und so. Aber die Dinge, die ihn belastet haben, hat er natürlich nicht gesagt. Und er hat sich so überlegt, okay, vielleicht ist er dafür verantwortlich, dass 2, 3 Leute einfach wirklich ein Problem hatten und deswegen ihn nicht ernst genommen haben. Also er war da unsicher. Und das fand ich eine berechtigte Frage einfach. Wie bestärkt man jemand? Wie weit bestärkt man jemand? Weil das war jetzt wirklich nicht geplant, aber da könnte man echt gut den Bogen zu Overscheiß, zu deinem Song, den man schon kennt, der auch auf dem Album ist, schlagen.
Ja, total. Auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich auch ähnliche Gedanken gehabt irgendwie, dass ich dachte, also ich habe die Gedanken gar nicht mal gehabt, muss ich sagen, sondern jemand anderes hatte die Gedanken so, ja, aber das ist ja auch voll ungesund und so und wie kann man jetzt irgendwie darauf auch noch stolz sein und so, was soll das? Und die Hate-Kommentare haben es ja auch nochmal bestätigt, dass die meisten das so denken und sehen. Aber das Ding ist auch gerade in Overscheiß, sage ich, was das Problem daran ist, also warum das schwierig ist, sozusagen als fette Person in dieser Gesellschaft zu existieren, so, und wehre mich dagegen, so. Und da muss man nicht mal zwischen den Zeilen lesen, da kann man in den Zeilen lesen, dass Leute einfach einem scheiß Kommentare gegenüberbringen, dass man dumm angeguckt wird, dass Leute über das eigene Schönheitsempfinden irgendwie auch bestimmen auf eine Art, dass es Leute wie Heidi Klum und Germany's Next Topmodel gibt, die auch in den Medien immer wieder bestätigen, dass es halt irgendwie nur Platz für normschöne Menschen gibt irgendwie in den Medien. Dieser Track trägt auch einfach total viel Schmerz in sich, so, ne? Also auch wenn es so ein Party-Track ist, so, das schreibe ich ja nicht, weil ich das irgendwie geil finde, einfach nur fett zu sein, so, sondern ich bin jetzt einfach mal down mit mir und das ist irgendwie auch ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, so, sozusagen so, ich bin fett und jetzt müsst ihr alle auch fett sein, damit ihr irgendwie coole Menschen seid. Das wäre ja schrecklich. So alle dürfen aussehen, wie sie wollen und das ist halt auch voll gut so. Aber ich muss mich nicht schämen und das ist halt der große Punkt. So, ich muss mich halt nicht schämen dafür und das ist das, was mir ja von der Gesellschaft immer wieder gesagt wird, ich muss mich schämen dafür, dass ich halt fett bin. So. Und deswegen ist es so wichtig, halt eine Gegenthese zu sagen, so, ich bin fett und ich bin proud, weil ich mich nicht dafür schäme, so.
Mhm. Ja. Ich fand da, also zum einen, dein Song hat mich dazu gebracht, mich auch damit auseinanderzusetzen, was ich selbst, also nicht nur, wie ich mir selbst gegenüber, was ich mir selbst gegenüber denke, sondern wie ich mich anderen gegenüber äußere. Und es war tatsächlich so, es gibt ja auch ein Buch von Melodie Michelberger, ich weiß aber leider gerade nicht,
Body Politics,
genau. Und da spricht sie eine Sache an, die ich dann mit meiner besten Freundin sofort besprochen habe, weil es nämlich genauso ist. Dieses doofe, ach, hast du abgenommen? Du siehst voll gut aus.
Ja, was zur Hölle, ey. Was zur Hölle, so. Als ob das was damit zu tun hat, wie man aussieht, so, ne? Also,
ja.
Also ob man schön ist oder nicht, so.
Ja, und klar, man sagt sich auch so, ah, du hast so schön die Haare, auch schön. Also das sagt man auch, ja. Aber es ist unausgesprochen klar, abnehmen gut. Übergewicht haben, ja, obwohl wir das beide haben und uns schon seit über 30 Jahren kennen und da immer mit kämpfen, aber dass man sich selbst noch nicht mal irgendwie im kleinsten Kreis irgendwie da unterstützt, das ist schon heftig. Also da
ja, voll. Und auch gar nicht darüber redet, wie scheiße das ist, wenn man abgenommen hat und in die Lieblingsjeans nicht mehr reinpasst. So, what the fuck? Was ist mit der Lieblingsjeans?
Richtig. Und wie sich das dann auch weiterträgt, so auf die Kinder, die jetzt da sind, dass man also, dann
oh
so...
Oh Gott, ich habe gerade an meine Unterhosen gedacht. Ey, wenn dann die Unterhosen anfangen zu rutschen, ist es nicht gut.
Ja, zum Beispiel.
Aber du denkst an Kinder, ja, voll.
Ja, also auch wie man... Die Kinder, die hören das ja. Das sind ja, ja so Kleinigkeiten. Voll. Und die kriegen sofort programmiert... Okay, cool. Wenn meine Mutter abgenommen hat, dann kriegt sie ein Kompliment. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, total. Ey, bei meiner Tochter auch, ne? Ich habe auch ganz lange mit meiner Tochter tatsächlich viel darüber geredet, so, weil meine Tochter kennt mich natürlich auch noch dünner so und weiß ja auch, dass ich jetzt fett bin so und sie hat irgendwann mal zu mir gesagt so, boah Mama, du bist ganz schön fett so und dann meinte ich so, ey, okay, lass uns drüber reden so, ne, das ist kein Problem so, die war 7 irgendwie zu dem Zeitpunkt, das ist kein Thema und dann meinte ich so, ey, pass auf, es verletzt mich so, wenn du das so sagst und weil du das so negativ sagst, so, wenn du sagst, ey, Mama, du bist fett, aber wunderschön. Ja, dieses Aber, es nervt mich auch schon, aber es wäre ein bisschen besser. Es wäre ein bisschen besser einfach. So, und jetzt war sie dann aber voll verunsichert und wusste halt so gar nicht so, okay, was soll sie denn dann sagen, so, ne? Also soll ich dann sagen, irgendwie so, du bist fett, ich finde dich aber trotzdem gut oder so. Es ist alles ein bisschen schwierig. Und dann meinte ich so, hey, wie wär's, wenn wir einfach nur darüber reden, ob du mich gerade hübsch findest oder nicht hübsch oder ob das Outfit für dich passt oder nicht, ob es dir zu peinlich ist, wenn ich mit dir so unterwegs bin. Keine Ahnung, lass über diese normal Basics einfach reden und dabei bleiben. Und jetzt, ja, komm, es halt, also nach diesem Overscheiß-Track ist halt auch so bei mir familiär dann einfach irgendwie, dadurch, dass meine Tochter feiert diesen Track so unfassbar doll und sie ist halt richtig so voll dabei und meint so, ey Mama, ich hab's halt voll verstanden so, dass es halt voll schwierig ist irgendwie als fette Person so und das, also sie hat gesagt, Mama, ich versteh's, wenn es schwierig ist, wenn du fett bist, so. Nicht als fette Person, so weit ist sie nicht, aber und dass es voll schwierig ist, so, aber ich finde das voll stark von dir. Also ich finde es mega stark und habe auch gemerkt, dass ich jetzt auch irgendwie netter geworden bin zu den anderen Kindern, die halt auch dicker sind, so. Und das fand ich irgendwie auch geil, so. Dass ich irgendwie dachte, cool, dass da irgendwie auch was passiert ist und dass sie halt das feiert, dass man ihren Mittelfinger dann im Refrain hebt, das fand sie natürlich auch geil, so. Also, endlich darf man mal was. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Also das ist halt nicht nur so eine Ansage an Musikbusiness war oder an Leute, die halt sowieso die ganze Zeit geurteilt haben, irgendwie so, boah, Finna ist ganz schön fett geworden, sondern das ist auch so im Privaten einfach auch total angekommen ist. So. Und auch bei mir selber. Also es war wieder so mantramäßig, dass ich irgendwie denke, nee, es ist alles gut, wie es ist. Und mir geht's jetzt tatsächlich ja auch besser. So, ne? Also ich fühle mich tatsächlich auch einfach stabiler. So, ich fühle mich gut mit meinem Körper und genauso wie es jetzt ist, darf es gerne auch bleiben. So. Und das ist so ein langer Weg gewesen dahin. Also ja, die Zweifel kommen ja auch immer wieder, ne?
Ja. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich nicht mehr, wenn ich fotografiert werde, jedes Mal denk, also weißt du, kennst du, man wird fotografiert und man denkt, wie sehe ich es möglichst nicht fett aus? Und dann siehst du das Bild und das Erste, was du abcheckst, ist, sehe ich fett aus auf diesem Bild? Alles andere ist total egal. Und ich finde, das Schlimme ist, wenn man die Bilder dann aufhebt und sie sich dann 1-2 Jahre später anschaut, dann schaut man aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf und sagt dann meistens, da war ich ja überhaupt nicht fett. Da sehe ich ja total glücklich aus. Das ist voll das schöne Bild.
Ja, voll. Ja, voll. Ja. Also ich habe das nicht so mit diesem Abchecken, ob ich fett aussehe oder nicht, weil ich denke immer so, ich sehe eh fett aus, ist egal so. Aber ich gucke immer auf mein Make-up, ich gucke immer auf meinen Lippenstift so. Ich habe so andere Fokuspunkte, sagen wir so. Und vielleicht hilft mir das auch einfach so, das glaube ich ist auch so das Hauptding, einfach so den Fokus zu verschieben, so auf Schönheit so, ne? Irgendwie zu denken so, okay, was ist mir jetzt wichtig, gerade an mir als was empfinde ich an mir selber als schön oder was nicht so. Und die Dinge, die man schön an sich findet, zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag meine Augen sehr gerne und ich mag meine Lippen sehr gerne, dass man dann auf diese Sachen achtet, so, ne?
Genau.
Genauso auf Social Media, dass man halt den den Fokus verschiebt irgendwie, so welche Leute finde ich wirklich schön. Melody Michelberger haben wir gerade drüber geredet, wunderschöne Frau so, aber auch DJ Karaj ist auch Riesenvorbild irgendwie stylingmäßig, Hengame, ja, Ruby Farah, was für wunderschöne Menschen einfach, oder Magda Albrecht oder so. Mhm. Das ist einfach, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der ungetrübte Optimismus, den ich habe, aber ich bin mir immer nicht so ganz sicher, was ist jetzt Bubble-Denken und was ist jetzt wirklich, also was hat jetzt wirklich einen Effekt erzielt? Ich denke, so ein Song wie Overscheiß, damit kann man auf jeden Fall über die Grenzen hinaus einen Effekt erzielen. Und ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, dass die Alice 2, also nicht die blaue, nicht die Alice Weidel, sondern die Alice Schwarzer, dass die dieses Thema Trans ganz offensichtlich für, also ganz offensichtlich ist sie ja so extrem damit konfrontiert worden, dass sie jetzt meinte, sich da irgendwie in irgendeiner Art positionieren zu müssen.
Ja, Turfy halt positionieren zu müssen. Also weiß ich auch nicht, ob das so eine Meinung ist oder einfach nur Scheiße so.
Aber ist es nicht unterm Strich, vielleicht auch ein bisschen blauäugig gesehen, irgendwie auch ein Erfolg, dass sie sich da so bedrängt anscheinend gefühlt hat, dass sie irgendwie dachte, da muss ich jetzt was dazu sagen. Das heißt ja, dass dieses Thema präsenter ist. Oder würdest du sagen, nee, einfach, also nicht ihre Aussage bewerten, die ist scheiße, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dass dieses Thema ganz offensichtlich jetzt so aus der Bubble rausgespült wurde, dass die Leute sich damit irgendwie meinen, befassen zu müssen.
Also ich habe mich gestern auf jeden Fall auch mit einem coolen Transmann auch unterhalten, so der auch meinte, so es gibt halt einfach mehr queere Sichtbarkeit auch in den Medien generell so, und auch vor allen Dingen was Transperspektiven angeht, geht gerade einiges irgendwie in eine andere Richtung als vorher. Vorher war halt viel voyeuristischer Blick darauf, als wirklich mitmischen, mitmachen, wirklich dabei sein, teilhaben und laut sein, representen und so weiter und so fort. Ja, dass es halt einfach viele Persönlichkeiten gibt, die sich im transaktivistischen Spektrum halt irgendwie bewegen, die halt laut sind, die in AutorInnen sind, die MusikerInnen sind, die SchauspielerInnen sind, die PolitikerInnen sind, etc. Das ist halt voll geil irgendwie, dass es da halt irgendwie jetzt in vielen Themenbereichen einfach aktivistische Leute gibt, so die halt ordentlich Welle schieben. Und dennoch ist das immer noch zu wenig. So, es ist einfach immer noch viel zu wenig, weil es immer noch nicht auf Augenhöhe stattfindet und immer noch nicht gleichberechtigt ist. So, ich finde es erstmal gut, dass überhaupt jetzt immer mehr kommt, so, aber die Augenhöhe ist halt noch gar nicht erreicht, so. Dadurch, dass halt auch so viele queerfeindliche Menschen und auch transfeindliche Feministinnen wie Alice Schwarzer halt immer noch so mit so einer Gewalt einfach dagegen anwettern, so. Das ist halt höchst problematisch, aber du hast recht, da gibt es einfach jetzt mehr Transaktivistinnen, die laut sind, und das finde ich gut. Was immer noch sehr unterrepräsentiert ist in dem Flinter, sind vor allen Dingen halt irgendwie non-binary, irgendwie male at birth und Interpersonen vor allen Dingen. Das I ist halt einfach immer noch total unterrepräsentiert. So, da wünsche ich mir einfach auch noch mehr Personen, die halt irgendwie Bock haben auf Öffentlichkeitsarbeit, so.
Ich glaube, das ist auch das Medium Podcast, dass man ja wirklich in den letzten 2 Jahren gut von zu Hause aus starten konnte, dass das nochmal einen Schub gegeben hat. Weil wenn man sich jetzt so, ich sag mal, die Spitzenreiter anschaut von queer Podcasts, dann sind die alle noch relativ frisch. Da hat sich viel getan.
Ja, total. Und ich bin auch voll dankbar, weil das Medium Podcast bietet halt auch die Möglichkeit, dass du in einem saferen Space halt in eine Öffentlichkeit treten kannst, so.
Wenn du Reaktionen bekommst, hast du das Gefühl, dass sich diese Bubble schon so ein bisschen erweitert hat? Oder hast du das Gefühl, du bist noch in einem relativ engen Kreis? Wenn du jetzt sagst, Major-Label sind an dich herangetreten, haben die dich ja auch wahrgenommen.
Ja, aber aus einer anderen Perspektive so, ne? Also erstmal war das 2016 so, wo halt Major-Labels irgendwie an mich herangetreten sind so, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Also die waren halt einfach, fanden das einfach gut, dass da eine Sängerin ist sozusagen, die auch ein bisschen rappt und so. Also es war eine andere Perspektive, aus der ich heraus angesprochen worden bin. Und dass es halt so queer-feministische Inhalte jetzt im Rap halt irgendwie vermehrt stattfinden und dass halt auch viel mehr Weiblichkeiten im Rap auch wahrgenommen werden und so. Das hat sich jetzt alles erst in den letzten Jahren entwickelt. Ich war mit einer der ersten, die da irgendwie bei diesen Major-Labels auch saß, so, ne? Also die Bock auf Rap hatte so und Lust hatte irgendwie. Ja, auch Hip-Hop zu machen, obwohl es halt irgendwie so männerdominiert war und es super wenig Leute halt auf der Bildfläche gab. So, da war Sixten kam gerade erst irgendwie, das alles ist gerade erst im Entstehen gewesen sozusagen und ich war halt irgendwie Teil des Ganzen. Und Suki hat für mich einfach so auch mega den Weg bereitet, so dass ich überhaupt da eine Möglichkeit gesehen habe, überhaupt mitzumachen, so, ne? Also wenn es sie nicht gäbe, dann würde es mich auf jeden Fall auch nicht geben, so. Ja, ich finde, da hat sich viel getan, sehr viel, sehr, sehr viel und wir haben viel mehr Weiblichkeiten, die representen auch im Rap jetzt. Das ist bei allen Medien jetzt auch angekommen, so, was ich auch sehr gut finde. Ich hoffe, dass das weiter so geht. Also mit Awesome Hip-Hop Humans ist ja auch so ein geiles Buch einfach irgendwie von Suki und Ghazal, wo einfach das ganze queer-feministische, deutschsprachige, nicht das ganze, aber viele aus dem deutschsprachigen, queer-feministischen Raum, Hip-Hop-Spektrum irgendwie am Start sind und was sagen und geschrieben haben, zeigt auch einfach, wie viele wir sind, so, ne, und dass es halt immer weiter wächst und dass wir einfach jetzt auch neue Leute, die gar nicht in dem Buch sind, wie Jenna Hendricks oder so, die halt einfach rappen und geile Sachen machen, so. Ich hoffe, das geht noch ordentlich weiter.
Bestimmt, bestimmt. Ich empfinde diese Position, in der ich Suki jetzt sehe, das ist so eine richtig schöne Position. Man hat so das Gefühl, sie steht so beschützend um alle anderen rum mit Rat und Tat, weil ich denke, sie könnte locker, hätte locker sagen können, ich mache noch 3, 4, 5 Alben. Aber ich glaube,
würde ich auch feiern.
Ja, aber ich denke, dass es auch zu ihrer Persönlichkeit gehört, zu sagen, ey, jetzt mal auch nicht hier jetzt so den Platz einfach mal so blocken, sondern vielleicht mal schauen, wie man anderen helfen und die anstupsen kann. Das finde ich total schön.
Ja, das Ding ist halt auch einfach, sie hat die Tür aufgetreten und jetzt ist die Tür auch auf, so, ne? Und das ist halt irgendwie ganz geil. Also da bin ich halt unfassbar dankbar für so, dass das, was Suki einfach für eine Arbeit geleistet hat, dass wir überhaupt im Musikbusiness auch einfach überhaupt das machen können, worauf wir Bock haben, so.
Und jetzt springen wir doch raus, weil das geht gar nicht anders. Ich kann nicht bei meiner Struktur bleiben, wenn ich mich mit dir unterhalte.
I'm sorry.
Du hast ja zum Beispiel auch, du warst Rap-Coach für Jasna Fritzi Bauer in einer Produktion von den Öffentlich-Rechten. Da haben wir es beim letzten Mal schon drüber gehabt. Die unterstützen dich stark. Also da scheint irgendjemand gerafft zu haben, okay, die kann was, die kann uns tolle Unterstützung bieten. Wie kam es denn dazu?
Wurde nach einem Konzert angesprochen im About Blank. Das war das Rap am Ostkreuz von Audio Elite, wo wir auch über Deutschrap Me Too und so diskutiert haben und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen bin ich dann halt auch aufgetreten in dem Programm. Genau, und nach der Veranstaltung kamen dann halt Leute von dem Film, also Straight Outta Crosswits, dann auf mich zu und meinten so, yo, ich glaube, wir könnten da echt Hilfe gebrauchen. Das war ich irgendwie ganz gut, weil die brauchten auch Hilfe. das darf man auch, glaube ich, so sagen. Also es ist ja cool, wenn jemand irgendwie das auch checkt, so hey, wir sind gar nicht so drin, wir sind gar nicht so Teil der queer-feministischen Bubble, würden aber voll gerne die Perspektive mit rein drin haben wollen. So, das finde ich erstmal großartig. Genau, und Jasna Fritzi Bauer einfach eine richtig coole Person, so, das hat sau Spaß gebracht, so, wir hatten nur einen Tag irgendwie, wo wir vor dem Dreh irgendwie uns getroffen haben und irgendwie schnell Rap-Coaching gemacht haben und die hat es einfach mega drauf, die hat ja auch irgendwie bei, keine Ahnung, irgendeinem Sing-Star-Kram hat sie ja auch irgendwie mitgemacht, die hat es einfach auch musikalisch total drauf. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann vielleicht nochmal über so eine Side-Karriere nachdenkt als Rapperin, so, hat auf jeden Fall Talent.
Ja, und das Witzige war, ich habe den Beitrag, den du gepostet hast, erstmal ohne Ton gesehen und ich weiß gar nicht, ob du was dazu geschrieben hast, aber mein erster Gedanke war, oh cool, Jasna Fritzi Bauer rappt jetzt, weil ich hätte es dir sofort zugetraut und habe dann erst geschnallt, ne, dass sie da, worum geht's kurz in der, sie wird zur Rapperin in dieser Serie.
Ja, genau, also sie ist irgendwie so Schlagersängerin irgendwie in einem kleinen Dorf, also Krostwitz so, das ist in der Nähe von Dresden, bei den Sorben spielt sie Musik und so und dann will sie aber Rapperin sein, gibt sich dann als Typ aus so und nimmt als Typ halt Rap-Battles teil. Genau. Und dann, ja, so ein bisschen kleiner Abklatsch vielleicht von 8 Mile oder so, nur ich auf Dorfi.
8 Mile im Dorfi-Style, genau.
Ja.
Ja, aber cool. Also das ist auf jeden Fall, wie du sagst, dass sie überhaupt schon mal wahrnehmen, okay, pass mal auf, Rap an sich ist nichts, was man einfach so in so einer, was, weiß nicht, was für ein Sender genau es lief, was man einfach so imitiert, wo man sich mal hinsetzt und ein paar Lines schreibt. Hast du auch beim Text mitgewirkt oder hatten die?
Ich habe nur beim letzten Text mitgewirkt. Also ich wollte tatsächlich auch an mehr Texten mitwirken, habe auch viel dazu gesagt. Es wurde leider nicht ganz so angenommen, wie ich es mir erhoffte. Aber für den letzten, also für diesen finalen A Cappella-Track sozusagen, da durfte ich tatsächlich viel machen und das ist auch gut, da durfte ich textlich auch weiterhelfen.
Wo du gerade sagst, A Cappella, ich würde gerne doch nochmal zum Klavier zurückkommen. Klavier ist das einzige Instrument, das du richtig beherrschst, kann man das so sagen? Dass du spielst oder spielst du auch andere Instrumente?
Beherrsche ich auch nicht so richtig.
Das ist aber wahrscheinlich, da sind wir jetzt wieder bei den Zweifeln.
Ja, da sind wir wieder bei den Zweifeln, aber das Ding ist so, ich spiele so ein bisschen Gitarre, ich spiele so ein bisschen Keyboard, ein bisschen hier auf meinen MIDI-Pads rum so und da kann man ja zum Glück jedes Instrument irgendwie mit Tasten und Knöpfen bedienen so und singen so, aber ansonsten kann ich eigentlich nichts.
Aber ist es so, dass du am Klavier am sichersten bist und da zum Beispiel deine Songfragmente entstehen?
Ja, total. Ja, also viele Sachen, also um Akkorde rauszuhören oder so, dafür reicht's dann noch. So, dass ich halt einfach so weiß, okay, in welcher Tonart bewege ich mich gerade irgendwie und wie kann ich das Ganze halt produzieren, so, ne? Also das ist halt zum Produzieren einfach wahnsinnig wichtig, dass ich halt irgendwie weiß, in welcher Tonart bewege ich mich gerade und so. Also ja, es ist sehr musiktheoretisch, aber ist cool. Ich lerne es ja jetzt zum Glück auch gerade alles, also das ist ja auch irgendwie ganz cool. Ich habe tatsächlich viel über Musikkomposition jetzt auch in meiner Ausbildung gehabt und habe danach gedacht, oh ja, jetzt würde ich ein paar Dinge vielleicht doch auch anders machen, so, weil man einfach noch viel mehr Möglichkeiten hat, wenn man halt den musiktheoretischen Background ein bisschen verstanden hat, so. Schauen wir mal, wie es nächste Album wird.
Hast du das gemacht, um ein zweites Standbein zu haben, weil sich's angeboten hat, weil dich die Themen interessiert haben? Oder hast du es wirklich gemacht, weil du dir gedacht hast, ich glaube, es ist schlauer, das Ganze auf so richtig stabile Beine zu stellen mit einer Ausbildung, dass ich auch weiß, was ich da mache?
Also das Ding ist ja, ich habe ja keine abgeschlossene Ausbildung in meinem Leben, so, ne? Also gar nichts. Ich habe eigentlich nichts in der Tasche, so. Und das Ding ist, ich glaube, ich mache das vor allen Dingen auch für mich, dass ich mal so einen Abschluss in irgendwas habe, so. Und gleichzeitig interessiert mich das halt auch wahnsinnig, einfach gerade diese ganzen tontechnischen Aspekte, so, dass man halt irgendwie an der dicken SSL, also das sind diese riesen Dinger, wo ganz viele Knöpfe drauf sind im Studio, für alle, die es jetzt nicht wissen, dass man an einer großen SSL sitzt und irgendwie weiß, was man da tut, so. Und dass man auch die Technik begriffen hat, sozusagen, dass ich auch weiß, wie ich Dinge mikrofonieren kann, weil das hat mich auch schon immer interessiert, wenn andere Leute gut Instrumente spielen, wie kann ich die dann zum Beispiel in meine Produktion halt auch mit einfließen lassen, dass ich die gut aufnehmen kann, gut recorden kann, damit ich damit arbeiten kann. Und das habe ich ja bei meinem Album jetzt tatsächlich auch gemacht. Also Lars Wattemann hat Schlagzeug gespielt und ich habe es halt mikrofoniert, so. Genau, oder jemand hat Bass eingespielt und dann habe ich das halt in der DI-Box gesplittet und konnte halt die Signale halt selber aufnehmen und so und dann auch nachträglich selber bearbeiten und so. Und das ist halt schon wahnsinnig cool, einfach so Recording-Techniken irgendwie drauf zu haben, so als Produzentin. Und ich habe auf jeden Fall auch mehr Bock, in dem Bereich auch zu machen und zu arbeiten. Ja.
Hast du jetzt so einen Song wie Mutter, der ja auch schon ein älterer Song ist, bist du da jetzt nochmal drüber gegangen, hast du nochmal neu aufgenommen?
Ja, voll. Also habe ich nochmal komplett neu aufgenommen, ja. Komplett neu recorded, alles auch neu produziert und so. Es klingt komplett anders, als es mal klang. Aber dieser Song Das glaubt man nicht, aber der hatte bestimmt schon 15 Beats. Also es ist wirklich krank. Also dieser Song wurde nie festgelegt. Der hat angefangen mit einem, wo nur so ein Bass und ein Schlagzeug irgendwie von meinem MIDI-Keyboard mit einem MP3-Player aufgenommen und so so habe ich angefangen. So war der erste Beat irgendwie von diesem Track und dann ging das immer weiter irgendwie in verschiedenste Versionen irgendwie und jetzt ist es was komplett anderes geworden, auch dank Spoke, weil Spoke einfach da nochmal einen komplett anderen Turn reingebracht hat so und da auch voll viel selber produziert hat, wo ich einfach dachte so, ja geil, so kann das auch klingen, voll geile Idee, mega fetzt.
Mhm. Siehst du, da sind wir wieder bei DIY, sind wir eigentlich quasi schon fast wieder am Anfang, was DIY bedeutet, wenn du jetzt gerade sagst, dass Spoke da behilflich war. Ich würde gerne auch noch mal über die Tour d'Amour sprechen.
Ja,
und zwar aus zwei Gründen. Als wir letztes Mal gesprochen haben, da ging es um den Song mit ihrer Atari, Engste Freunde, da habe ich das kurz angesprochen und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie zu dir sagte, also sinngemäß, wieso hat es denn so lange gedauert? Und du hast so ein bisschen aufgerissene Augen gehabt, aufgrund meiner, ich sag's mal, Naivität, weil solche Projekte natürlich sehr, sehr lange dauern, bis sie rechtlich abgeklärt sind, im besten Fall richtig rechtlich abgeklärt und so weiter. Tour d'Amour läuft weiter, das gibt es immer noch.
Genau, Tour d'Amour läuft weiter, gibt es immer noch. Wir haben jetzt gerade keine Dates irgendwie, wo in Clubs gesammelt wird, weil die Clubs einfach jetzt wieder aufhaben. Wir haben uns ja vor allen Dingen in die Lücke, die Corona-Lücke der Clubs gesetzt sozusagen als Spendensammelpunkte. Es sind aber auch viele Aktionen daraus entstanden, also dass halt irgendwie dann Hanseatic Help hat nochmal eine eigene Aktion dazu gemacht. Einige Clubs haben nochmal eigene Aktionen gemacht, also es ist viel daraus entstanden, so auch vor allen Dingen dieses Bündnis Grenzenlose Hilfe, was sich aus diesen ganzen Hilfsorganisationen, die uns geholfen haben, zusammengesetzt hat. Das gibt es halt immer noch und Leave No One Behind ist halt immer noch aktiv as fuck so. Und man kann auch immer noch bei www.leavenoonebehind, also lnob.net, kann man immer noch spenden. Und wir sammeln momentan auch immer noch für die ukrainischen Geflüchteten, genau.
Wir haben uns in der letzten Woche kurz privat darüber ausgetauscht, was im ZDF Magazin Royal zum Thema Finn Kliman aufgedeckt wurde.
Was für eine Scheiße, Alter. Fang gerne an.
Genau, und wir haben, als das Erste, was wir beide gesehen haben, ist einfach der Schaden, den er angerichtet hat für solche Leute, die wie du das nicht hier irgendwie lässig locken. Also es gibt keine Finna-Kli-Frau-Land, gibt es nicht, sondern du machst dieses Engagement und diese ganze Aufopferung, und das muss man einfach so sagen, nebenbei. Und es ist meistens so, die Leute, die was für andere Leute tun, sind meistens keine lauten Leute. Irgendwie bedingt sich das. Das sind meistens Leute, die selbst noch weniger haben. Und so eine Sache, so eine Aktion wie das, was er gemacht hat, mit diesem lauten Getrommel und schaut mich hier, wie toll sozial engagiert ich bin und hey, ihr könnt alle bei mir arbeiten. Das haut halt rein. Sowas.
Genau das. Also das hat mich so übel aufgeregt, weil dieser Typ einfach so sein ganzes komplettes Image auf soziales Engagement irgendwie und Nachhaltigkeit, dies, das, baut er halt komplett sein ganzes Business darauf auf. So, ansonsten wird es ja auch gar nicht funktionieren oder hätte es auch nicht funktioniert so. Und dann sind halt so Leute wie wir irgendwie von der Tour d'Amour, wo einfach die meisten Leute einfach überhaupt nicht sichtbar sind. So, also man sieht gar nicht, wer wir alles sind, so, wir halten uns bedeckt, so, man weiß gar nicht, wer so richtig bei Tour d'Amour dabei ist, und das ist auch gewollt so, weil wir halt nicht irgendwie uns als Personen damit hervorstellen wollten, sondern es geht um die Sache an sich so. Es geht um die Sache an sich zu helfen so. Und auch bei Leave No One Behind, also da kommt nicht irgendwie, da ist deren Insta-Account ist nicht gefüllt von Leuten, die da halt wirklich arbeiten und da mitmachen so, sondern gefüllt von Inhalten so, weil die Inhalte wichtig sind. Ja. Und das finde ich halt total krank, dass der einfach sich so als Person einfach so inszeniert hat. Und also das genauso schlimm wie die ganzen Skandale, dass er einfach fair deklarierte Masken einfach nicht fair hat produzieren lassen, dass er einfach, jetzt das Schlimmste ist auch noch mit diesen 100.000 Masken, die er ja gespendet in Anführungsstrichen hat nach Moria, die unsafe waren, was richtig der Skandal ist und was richtig schlimm ist. das habe ich jetzt auch nochmal gelesen, die sind gar nicht gespendet worden in dem Sinne, sondern die sind verkauft worden. Ey, wie krank ist das denn nochmal? Zusätzlich, also das wird nochmal Profit aus der Krise gemacht, so Klimakrise kann auch geil sein, mäßig ist er da unterwegs gewesen und das ist so widerlich. Und dass jetzt einfach die ganzen Menschen, die sich halt engagieren und die ganzen Hilfsorganisationen, die ganzen Initiativen jetzt wieder unter Beschuss stehen, so nicht wirklich diese Arbeit zu machen, die sie machen, ist das Schlimmste. Also es ist wirklich so ein Tiefschlag an alle Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen.
Was ich am schlimmsten finde, ist, dass er einfach anscheinend immer noch nicht erkannt hat, dass das, was er da getan hat, nicht wegzulächeln oder wegzuquatschen ist, sondern dass er vielleicht einfach mal einen Anwalt konsultieren sollte oder eine Anwältin, die das für ihn klären und vielleicht einfach mal nicht mehr noch 800 Instagram-Posts absetzen. Das nervt mich total, dass das irgendwie immer noch nicht in der Realität angekommen ist. Ja, hat auch irgendwie schon so ein bisschen was Sektenhaftes, finde ich, wie die da irgendwie ihm so hinterhergelaufen sind. Alles, was er gemacht hat, war ja super.
Ja, oder ihn jetzt auch in Schutz nehmen, ne? Also.
Ja, eben. Was steht denn für dich jetzt an, so in den nächsten Tagen, Wochen? Auf was kann man sich denn freuen? Abgesehen von der Albumveröffentlichung natürlich.
Ja, genau. Also erstmal Album-Release auf jeden Fall, wo ich jetzt mal, habe ich noch so einen YouTube-Livestream, wo wir halt irgendwie noch so Shop-Takeover, dann eine Hanseplatte kann man einen Tag vor Release halt irgendwie nochmal vorbeikommen und da bin ich dann auch, hängen dann damit ab und dann kann man nochmal gemeinsam das Album hören und auch schon einen Tag vorher das Album bekommen tatsächlich, was ziemlich cool ist. Aber danach kommen vor allen Dingen Festivals, also ich spiele so Lunatic, Open Flair, krasse Sachen auf jeden Fall. Ich habe gerade leider nicht alles auf dem Schirm, aber es sind coole Sachen. Guckt auf Instagram. Guckt auf Instagram oder so nach und danach kommt vor allen Dingen die große Herbsttour. Das erste Mal, dass ich halt irgendwie auf Headline-Tour mit einem Album gehe. So. Also letztes Mal bin ich ja auch alleine auf Tour gegangen, aber nur mit einer Single und jetzt habe ich ein ganzes Album im Gepäck und dabei wird sein Saskia Lavoe am Schlagzeug und Henry Jacobs am Bass, was einfach so eine geile Kombi ist. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt Trio Amore. Mhm. Und da tauschen wir uns gerade aus. Das ist, ja, ich freue mich wahnsinnig auch auf die Herbsttour. Also gönnt euch auf jeden Fall Tickets. Das wird so krass fett. Vor allem nur queere Support-Acts auch dabei und Special Guests und wow! Richtig Bock.
Finna, wir kommen zum Ende. Ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe für dich. Versuch mal in möglichst wenigen Worten zusammenzufassen, was für dich das Schönste wäre, wenn eine Person jetzt dein Album hört, was bei der Person ausgelöst wird, was passiert?
Also das Schönste, was eigentlich passieren kann, wenn jemand dieses Album hört, ist mehr Selbstliebe zu entwickeln und sich Fehler zu verzeihen, mehr Love für die Zweifel zu haben, vielleicht bestärkt daraus zu gehen, wenn man von Diskriminierung, Homophobie, Bodyshaming, Slutshaming, keine Ahnung, Müttershaming, sonst was irgendwie, wenn man von diesen ganzen, oder Sexismus, wenn man einfach von diesen ganzen Themen betroffen ist, auch selber, dass man empowered aus diesem Album rausgeht und sich denkt, yeah, mir gehört die Welt, ich kann machen, was ich will. Und wenn Finna das kann, weil sie voll die Wurst ist, so, dann kann ich das auch so. Und das wäre eigentlich das Schönste, was passieren kann. Und das ist auch tatsächlich das schönste Feedback, was ich gerade bekomme zu den neuen Songs. So, wenn ich die live spiele, so, dass Leute zu mir kommen und sagen, sie fühlen sich dadurch empowered und gesehen. So. Und das wünsche ich mir so. Wir sind viele, wir sind alle Zartcore. Es bin nicht nur ich so, wir sind alle Zartcore. Irgendwie die cuten Menschen um mich rum so. Ja.